Wir beginnen mit dem Thessalonicher Brief und vielleicht hat ihm jemand gerade diese Tage schon mal gelesen, auch auf diese Bibelarbeiten hin. Hat es jemand gemacht? Ja? Ja, es sind 5 Kapitel, es ist nicht so viel. Der eine Brief und dann der zweite Brief. So vom so eine halbe Stunde ungefähr hat man den gelesen. Das ist nicht viel. Und ich glaube, so hat ja das auch die Gemeinde wahrscheinlich gemacht, als sie den Brief bekommen haben. Gab es nicht lange Bibelarbeiten, sondern sie haben ihn gelesen gemeinsam. Auf einmal. Es ist ein sehr ermutigender Brief und er hat auch sozusagen das Ganze zum Inhalt. Eine Ermutigung an die Gemeinde, die der Apostel Paulus mit seinen Begleitern, mit Silvanus und Timotheus ganz schnell verlassen musste, ohne sich wirklich ordentlich verabschieden zu können. Und somit ist da viel Ermutigung in diesem Brief, nicht viel Erklärung von dem, was wir so im Vergleich vielleicht der Römerbrief kennen oder Korintherbrief. Hier ist das mehr das erfahrene Heil, nochmal zu festigen und wir nehmen doch, oder es wird sehr stark deutlich aus dem Text, dass der Schreiber der Apostel Paulus ist, obwohl er überwiegend, wie wir das hier lesen, sehen, in der Wir-Form spricht. Ja, nicht ich, sondern wir. Als ob das so eine Gruppe ist. Und so ist ja auch schon die Begrüßung im ersten Vers so mit dieser Mehrzahl Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott. So ist die Anrede und diese Briefform war damals sehr üblich, dass man sich vorstellte am Anfang des Briefes und dann auch die Leute nennt, an die der Brief gerichtet ist. Und so geht das hier auch in Kapitel 1 und 2 durchgehend, kommt ja immer wieder auf dieses Wir und nicht ich, Paulus. Und doch wird es trotz diesem Wir sehr deutlich, dass sie nicht zusammen überlegt haben und geschrieben haben, sondern doch wahrscheinlich mehr so, dass die beiden Brüder, die ja auch dabei waren in dieser Gemeinde, als die entstand, dass die sozusagen zu Paulus gesagt haben, da stehen wir voll dahinter. Was hier so verfasst ist in diesem Brief, da stehen wir voll dahinter. Dass er von ich spricht, das bestätigt das nochmal, dass es doch der Paulus ist, der eigentliche Schreiber ist. Das ist einmal in Kapitel 2, der Vers 5. Und so viel zu der Verfasserschaft. Also wer den Brief geschrieben hat, das kommt aus dem Brief selber hervor. Aber gerade so diese paar Stellen, in denen der Apostel sich selber auch nennt als Verfasser und in die Ich-Form das schreibt, die bestätigen das noch einmal. Somit die Stadt selber, die Stadt Thessalonich, heute Saloniki, vielleicht für jemanden schon ein Urlaubsort gewesen, Wir sind da noch nicht gewesen, kenne ich nicht von der Landschaft her, aber ist ja das heutige Griechenland. Wir werden das doch gleich nochmal auf der Karte anschauen und vom Hintergrund her einiges lesen aus der Apostelgeschichte, aus der Zeit, aus der Entstehung. Was war vor diesem Brief? Was war davor? Was geschah vor dem, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat? Diesem ermutigenden Brief. Er erklärt hier in dieser Ermutigung, dass sie das nicht sich verwundern sollen, wenn sie Verfolgung erleben oder wenn viele Schwierigkeiten kommen, weil er erinnert sie und sagt, damals, als ich euch das Evangelium erklärte, damals habe ich schon gesagt, wir müssen durch viel Hindernisse in das Reich Gottes kommen. Das ist ein Wort aus dem Thessalonicherbrief. Dann geht die Ermutigung sehr stark in die Richtung, dass die Christen in Thessalonich viel Lob erfahren. Also es ist durchgehend, er erwähnt viele Dinge, wie, was er so in Erinnerung hatte, was damals wie es war, wie sie sich verhalten haben. Und das wird offen als Lob angesprochen. Und die Gemeinde wird in ihrem Ziel gestärkt. Sie soll diesen Glauben auch trotz der widerfahrenen Verfolgung nicht aufgeben. Vielleicht hat jemand ein Bibelwort, ein Text aus dem Thessalonierbrief, ein Vers, der für uns wichtig ist, den wir auswendig kennen. Hat jemand ein Bibelwort, das für ihn so ein Leitvers ist? Ein Wort, das man einfach für länger behält. Dann wäre es gut, wenn wir ein paar so mal zusammentragen würden. Das können wir dann einfach melden. Ja, betet ohne Unterlass. Ja, das ist so dieses Kapitel 5 mit einigen sehr kurzen Sätzen wird das sehr praktisch, das Glaubensleben. Betet ohne Unterlass. Ja, 5 Vers 16, das Motto vom Adventsingen, freut euch alle Zeit. Das ist ein Text aus dem Thessalonicher Brief. Hören wir sehr oft bei der Segnung, wenn wir vom neutestamentlichen Verständnis her Menschen segnen mit Handauflegung, wird sehr oft der Vers 23 gewählt, ist auch aus dem Thessalonicher Brief. Wir haben ja noch mehrere Segensworte. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Das ist Thessalonicher Brief. Das sind für uns, denke ich, viel vertraute Worte, auch in diesen Bibeltexten, die wir lesen werden, die uns jetzt auch oder in dieser Bibelarbeit begegnen werden. Wo liegt diese Stadt? Das können wir gleich nochmal auf der Karte sehen und auch wir werden dann zusammen auch diesen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte, damit wir die Vorgeschichte, die Entstehung besser uns in Erinnerung rufen. Das ist der Weg der zweiten Missionsreise von Paulus und hier, die ist ja nicht ganz ohne Probleme verlaufen. Es gab dann eine Trennung zwischen Barnabas und Paulus wegen dem Markus. Und dann sind sie weiter dann getrennt gegangen. Und da kommt aber, als sie dann durch die Städte kommen, in Lystra haben sie den Timotheus kennengelernt. Und Paulus erkennt in ihm einen Bruder, der ihm sehr behilflich sein kann, und er nimmt ihn mit. Und wenn wir uns das von den Jahren ungefähr vorstellen, dann müssen wir hier so ungefähr, ist das 19 Jahre nach Jesu seine Himmelfahrt oder nach der Gründung der Gemeinde, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. So viele Jahre sind schon vergangen. Und dann kommt die Mission unter den Heiden erstmal so richtig in Bewegung. Paulus ist im Jahre 47 einmal kurz über Zypern nach Perge, Lystra und Derbe gereist, hier in der heutigen Türkei. Leider habe ich jetzt keine Möglichkeit, das zu zeigen. Und jetzt bei der zweiten Missionsreise ist das ungefähr diese Zeit, so ungefähr, das weiß man nicht ganz genau, aber 20 Jahre, dass die Gemeinde schon da ist. Und es zeigt doch, dass Gott hier seinen Plan hat in der ganzen Entwicklung und in der Ausbreitung des Evangeliums. Der Paulus nimmt den mit Barnabas, gehen los und haben den Johannes Markus mit. Und hier ist ihr Anliegen. Und hier will ich ans Ermutigen. So gerade in dem Weg Gottes ist die Bereitschaft für Gott, sich zu öffnen und ihm unser Leben zu weihen, unsere Zeit, das Größere. Der Plan, den Paulus hatte, den er ja auch sehr deutlich vorschlägt, der ist nicht so, wie das dann kommt. Das war gar nicht geplant, das, was sie hier bereist sind. Sein Plan war, wir waren in diesen Städten hier in der heutigen Türkei, Ikonien, Lystra, Perge, Derbe, das waren so die Städten, wo sie angeknüpft haben, wo sie bei der ersten Reise waren. Und jetzt sagt er, wir wollen unsere Geschwister besuchen gehen und sie ermutigen. Die Gemeinden, wo wir bei der ersten Reise waren, mehr wollten sie eigentlich nicht. Und als sie dann hier schon unterwegs sind in der Türkei, dann steht nur geschrieben, und der Geist hat ihnen das verwehrt, dass sie hier in dieser Region wieder nach im Süden gingen. Dann gingen sie so über Galatien, und der Geist verwehrt sie immer noch, in diese Region zu gehen, und sie gehen immer weiter nach Westen. Und als sie erst in Troas sind, da bekommt Paulus dieses Gesicht von dem mazedonischen Mann, der sie ruft und sie sollen dahin gehen. Bis dann war das alles noch offen, wo die Reise hingehen würde. Und so kommt das Evangelium nach Europa. Das ist immer noch Asien, und so kommt das Evangelium nach Europa. Und wir lesen uns diesen Abschnitt mal. Wie gesagt, sie haben erstmal vor, nur Nacharbeit zu machen in den Gemeinden, wo sie schon gewesen sind. Und in Troas bekommen sie dann diese Klarheit. Wenn wir uns die Entfernungen hier so vorstellen wollen, dann ist ungefähr von Philippi bis Thessaloniki ist ungefähr 160 Kilometer. Wir lesen uns jetzt einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, wo diese Zeit beschrieben wird, und auf die ist ja das auch ein Brief, auf die Vorgeschichte, Apostelgeschichte 17, von 1 bis 15. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessaloniki, wo eine Synagoge der Juden war. Ja, sie sind noch ein paar Städte, die hier jetzt nicht angezeigt sind, aber sie kommen von Philippi bis nach Thessaloniki. Und da finden sie eine Synagoge der Juden. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige vor den vornehmen Frauen. Ja, die Bibel hat einfach, was wir kurz anmerken sollten, auch oft sehr freie Synonyme. Das heißt, das sind ganz andere Worte, werden gebraucht für den Inhalt. So, wie würden wir das nennen? Die würden gläubig oder die bekehrten sich. Und der Lukas verwendet hier ein Wort und sagt, sie ließen sich überzeugen. Aber wir müssen daran den gleichen Prozess verstehen, den wir, deswegen, das wird oft mit vielen unterschiedlichen Worten gefüllt, aber es ist immer das Gleiche. Sie sind überzeugt davon, glauben daran, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes ist und dass sie an ihm gläubig geworden sind. Also hier sind etliche Juden, anbetende Griechen genannt, und nicht wenig vornehme Frauen. So zeigt sich uns ein bisschen die Zusammensetzung auch der Gemeinde später, die Thessalonicher. Wer war da eigentlich alle? Und es ist eine gemischte Gemeinde. Es sind Griechen da, es sind Juden da. Und man sagt, das war früher oft so, dass in vielen Städten, wo es jüdische Synagogen gab, da kamen auch Griechen hin, die jetzt nicht direkt zum Judentum kamen, im Sinne von, dass sie sich das Judentum annahmen als ihre Religion. Aber sie fanden in dem Judentum etwas anders als in ihrer Vielgötterei. Und deswegen waren da oft Menschen, die dabei waren, die in den Schriften des Alten Testaments sich gut auskannten, auch als Griechen, weil sie das mitlebten und dass wahrscheinlich auch einige Leute, dass die vornehmen Frauen hier so erwähnt werden, die hatten schon Einfluss dann und die waren wahrscheinlich auch überzeugt davon, dass die Offenbarung, die in dem Alten Testament über Gott gegeben wurde, dass sie davon ja eine sehr große Offenheit hatten. Deswegen müssen wir diese Menschen nicht betrachten als ganz als Menschen, die keine Kenntnis hatten. Durch diesen Synagogendienst waren sie in den alten testamentlichen Schriften schon sehr gut unterwiesen. Und das sagte ja Jesus auch mal, dass ein Schriftgelehrter einen sehr großen Schatz hat. Und wenn er gläubig wird, dann kann er aus diesem Schatz sehr viel schöpfen. Deswegen so, das waren nicht ganz unvorbereitete Menschen, die jetzt von Glauben nichts wussten. Ich glaube, wir haben heute eine Welt, die ist säkulärer, die ist weltlicher, die ist, da ist wenig Wissen auch über Gott. Das ist nicht da. Da ist nicht viel Vorgeschichte, nicht viel Grundlage von der Schöpfung her, von den Propheten des Alten Testaments, von Gottes Heilsplan. Auch wenn man das noch nicht alles weiß, wo das dann hingeht und was das alles bedeutet, dass es alles auf Christus hinweist. Aber das war schon eine gute Grundlage, die alttestamentliche Synagogenversammlung. Und deswegen, Paulus hat ja das auch, so wie wir hier lesen, immer als einen ersten Schritt auch genutzt. Hier wird berichtet, dass dann weiter, was hier geschehen ist. Die Juden aber wurden eifersüchtig. Das heißt, die anderen Juden, die jetzt nicht überzeugt wurden und nicht mit Paulus einstimmig Christus anerkannten als den Messias. Und einige böse Männer, und sie nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel, das heißt einfach Volk aufgewiegelt, zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Als sie aber nicht fanden, das heißt, sie suchen wen? Paulus, Timotheus und dem Silvanus. Sie suchten sie, fanden sie nicht. Wahrscheinlich aus diesem Bericht können wir entnehmen, dass sie bei diesem Jason, der war der Vorsteher der Synagoge, bei ihm auch zu Hause gewohnt haben und vielleicht auch später ihre Versammlungen dann noch hatten. Aber da kommen wir noch gleich dazu. Als sie aber sie nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Also das war schon bekannt, die erste Missionsreise. Der Paulus hatte schon überall Feinde. Das ist der, der die ganze Welt aus den Ankern reißt. Und das war ja eigentlich als Schimpfe gedacht, aber an sich ja ein großer Kompliment für das, was die da so als Frucht ihrer Arbeit annehmen konnten. Die hat Jason beherbergt und diese alle handelten gegen die Verordnungen des Kaisers. Das war die Beschuldigung, dass sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die das hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus und Silas nach Beröa. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. So, die haben die versteckt, nachts dann nach Beröa gesandt. Und das war dann der Weg dahin von Thessalonich nach Beröa. Und da kommt der berühmte Satz: Diese waren klüger als die Thessalonicher und ließen sich länger oder nahmen das Wort an oder ließen das zu, dass da offen gepredigt wurde in der Synagoge. Als dann Paulus von da weiterreist mit seinen Gefährten und nach Athen kommt, dann bleibt er hier in Athen ungefähr 18 Monate, in Korinth. In Korinth bleibt der Paulus ungefähr 18 Monate und in diese Zeit sendet er Timotheus zurück, der soll noch einmal die Gläubige in Thessalonich besuchen. Und als der Timotheus zurückkommt und den Bericht gibt über die Gemeinde, auf diesen Bericht hin schreibt der Apostel Paulus den Thessalonicher Brief. Und das lesen wir in Kapitel 3, die Verse 6 bis 13. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr alle Zeit in guten Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all dieser Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Somit ist das alles noch sehr naheliegend. Es sind so diese Zeitabschnitte verstrichen und darauf entsteht dann dieser Brief und kann sein, dass es einer der ersten Briefe des Paulus sind überhaupt, die als kanonische Briefe, Briefe, die in die Heiligen Schrift eingegangen sind, einzuschätzen ist. Und das ist, wie gesagt, das Jahr 52 ungefähr nach Christus. Und ungefähr die Gemeinde ist hier 20 Jahre alt. Die Gläubigen wurden ja hier auch sehr verfolgt. Und ganz besonders geschah das von den Juden. Diese Stadt Thessaloniki zählte, man rechnet so ungefähr 100.000 Menschen damals, was für die Zeit recht sehr groß war. Es war eine Hafenstadt und lag auf einem wichtigen Weg. Und hier haben wir die jüdische Gemeinde. Die ist ja hier stärker, das sieht man in dem, dass sie eine Synagoge haben. In Philippi, als Paulus da predigt, da kommen ja die Lydier zum Glauben und der Kerkermeister kommt da zum Glauben, da kommt Paulus im Gefängnis. Und da hatten ja die nicht mal eine Synagoge. Da lesen wir, dass er zu einer Gebetsstätte ging am Fluss. Das heißt, die versammelten sich da nicht in einem Haus. Also diese jüdische Gemeinschaft war in Philippi viel kleiner gewesen. Hier waren die, war die recht groß. Und das Gute, was die Apostel hier als sehr wahrscheinlich große Hilfe erlebt haben, ist ja, dass diese zweite Missionsreise schon nach Apostelgeschichte 15 geschieht, danach. Denn in diesem Beschluss in Apostelgeschichte 15, da wird ja gerade die Frage der Heidenmission ist ja da die Grundfrage. Was wollen wir, wenn wir denen das Evangelium bringen an die Lebensweise? Wie wollen wir die Heiden belehren? Wie sollen sie leben? Und das war ja, einige hatten die Ansicht, man sollte den auch weiter unterweisen im Alten Testament, damit sie die Lebensweise der jüdischen Tradition folgten. Und die anderen waren aber wieder überzeugt davon, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dann wird ja ein Brief verfasst, den können wir uns mal kurz lesen. Und auf diesen Briefen, oder dann haben sie schon eine gute Grundlage, wie sie hier weiter vorgehen können. Und da ist nicht mehr so viel, ganz so viel Spannung drin, obwohl wir in der Apostelgeschichte lesen, dass auch nach der dritten Missionsreise da immer noch gewisse Spannungen sind, auch in der Gemeinde in Jerusalem wegen dieser Frage. Aber es ist gut, das mal einfach zu lesen, was sie hier schreiben. Äh, Da haben wir sie eine längere Unterhaltung als Älteste und Missionare kommen zusammen sozusagen zu einer Konferenz und haben da in sehr tiefgehenden Austausch über eine ganze Ausrichtung, wie wollen wir das weitermachen. Als dann die Überzeugung doch kommt, dass man das nicht so machen soll, dass man nicht das Alte Testament als Lebensweise für die Heidenchristen als zur Grundlage nehmen soll, dann schreiben sie Folgendes. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand folgenden Brief: Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und Sizilien. Das heißt, das, was bei der ersten Missionsreise evangelisiert wurde, wo Menschen aus den Nationen gläubig geworden waren, an die war es dann jetzt auch adressiert. Wie ihr gehört habt, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden sind, und das ist hier interessant, Geschwister, wie diese Einstimmigkeit wiederum gerungen wird, wie sie dazu hinkommen, die ist nicht von selbstständig allein schon vorgegeben, aber sie ringen sich durch zu dieser Einstimmigkeit. Fanden wir es gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendige Stücke. Euch zu enthalten vom Götzenopfern und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch von diesen bewahrt, so werdet ihr wohl tun, lebt wohl. Das war, wie sie das begründeten, wenn sie diese Sachen nicht beachten würden, da würde das wahrscheinlich keinen Frieden in den gemischten Gemeinden geben. Denn sie sagen, wir Juden lesen Mose noch bis zum heutigen Tag. Und dann werden wir immer wieder Konflikte haben, wenn wir diese Dinge nicht beachten werden und wenn wir hier nicht gemeinsam eine Grundlage suchen, einen Weg suchen. Aber das andere wollen wir den Heidenchristen nicht auferlegen. So, und jetzt ist die Frage, wie lange waren Silas, Timotheus und Paulus in Thessalonik? Das wird wahrscheinlich keiner ganz genau feststellen können. Es ist ja von drei Sabbaten gesagt, dass er die Gemeinde in drei Sabbaten da unterrichtet hat. Und jetzt steht das offen, ob sie dann schon weg müssten. Oder war das nur so lange friedlich, dass sie drei Sabbaten in der Synagoge unterrichten konnten und dass sie sich dann zu Paulus gesellt haben und vielleicht in dem Hause Jasons noch weitere Zeit gehabt haben miteinander? Das ist nicht ganz deutlich aus dem Text. Hat soweit auch nicht eine größere Bedeutung, aber die Ansicht soll man doch auch beachten, dass einige sagen, von dem, was Paulus inhaltlich schreibt, dann scheint es doch so, dass es länger ist als 3 Wochen, dass er da war. Weil er schreibt im Philipperbrief, bedankt er sich, dass sie ihm eine Gabe geschickt haben nach Thessalonik. Dass er da von der Gemeinde in Philippi eine Gabe bekommen hat. Das war schon mal ein Argument dafür. Und dann auch weiter, dass er beschreibt und sagt, dass er sehr hart gearbeitet hatte im Kapitel 2, Vers 9. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu sein, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Das zeigt vielleicht doch auf eine längere Zeit als nur 3 Wochen hin, dass sie da auch eine Arbeitsstelle hatten. Und wir wissen, Paulus war ein Zeltmacher, dass er da auch beruflich sich noch das Tägliche verdient haben kann. Deswegen ist das nicht ganz klar, ob das wirklich nur 3 Wochen waren, aber 3 Wochen oder 3 Sabbate länger dürften sie nicht in der Synagoge sein. Das ist sehr deutlich. Und hier werden wir wahrscheinlich das offen sein müssen, wie lange sie da waren. Aber es ist erstaunlich viel passiert in der Zeit von der Grundlage dieser Gemeinde, von ihrer Festigkeit, von dem, was mit wie viel Freude Paulus sich an diese Zeit erinnert und wie viel Lob er für diese junge Gemeinde in Erinnerung ruft oder auch das so vorhanden gewesen ist. Wir werden aus diesem Brief einige Lehren tiefer betrachten dürfen, weil sie da sind, weil sie dieser Brief uns gerade diese Schwerpunkte liefert. Wort Gottes zu betrachten ist immer gut, weil das ist, hat die Kraft Gottes in sich. Aber einige Bücher haben ja dann so ihre eigenen Schwerpunkte. Was wir hier sagen können ist, hier ist einmal ein sehr grundlegender Beweis, das betrifft wahrscheinlich mehr die gelehrte Leute, wir brauchen das aus Erbauung wahrscheinlich nicht so stark, aber was die Forscher sagen, dass sie sehr erstaunt waren und überrascht über die Genauigkeit, mit der Lukas seine Berichte verfasst hat. Das heißt, Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben. Und er hatte ein Wort verwendet, als sie in Thessalonik waren, und dieses Wort Politarches hat er angewandt auf die Behörde. Und im Griechischen wird dieses Wort aber niemals auf die Behörde angewandt. Es kann man, aber es wird so nicht gemacht. Und deswegen zählte man das sehr lange für einen Versehen von Lukas, bis im Jahre 1835 bei einer Ausgrabung in der Stadt wirklich eine Inschrift gefunden wurde, wo dieses Wort, genau dieses Wort, auf die Behörde angewandt wurde, was sonst in ganz Griechenland nirgendwo gemacht wurde. Und somit hat man gesagt, das ist so ein starkes Beweis, dass Lukas hier sehr genau die Sachen sich notiert hat und so eine örtliche Kleinigkeit in seinen Bericht reingenommen hat und das für die Fachwelt natürlich eine sehr große Überraschung ist, wo man staunen muss drüber. Wir werden wahrscheinlich von dieser für uns Kleinigkeit auch keine große Notiz machen, aber das ist so eins von den Beweisen, den man sagt, der hat dieser Brief in der Parallele zur Apostelgeschichte eine sehr große Bedeutung. Was hier stark betont wird, Das ist diese, welche Auswirkung, das werden wir in Kapitel 1 und 2 lesen, welche Auswirkung es hat, wenn wir Menschen den Glauben echt leben. Der Paulus sagt, ich bin überrascht, wo ich nicht hinkomme, überall eilt der Ruf von euch schon im Voraus. Ich brauche von euch nicht mal Zeugnis geben, die anderen Leute erzählen mir von euch, wie ihr glaubt, wie ihr mit Freude diese Verfolgungen ertragen habt, die Entbehrungen ertragen habt, und dann reiht ja einiges auf. Also, und sie wollten ja sich nicht hinstellen und sagen, guck mal, welche tolle Leute wir sind, sondern sie leben es einfach. Einfach glauben, leben, Geschwister, ermutigt andere. Es ist eine Ehre für das Reich Gottes, und somit wollen wir das niemals nicht als vergeblich sehen und auch nicht in diesem Sinne, das sieht ja doch keiner, das erwähnt nirgendwo einer. Wir wissen das gar nicht, was alles erwähnt wird, wo es wem und wann ermutigt. Aber Treue sehen wir hier, das ist etwas, was für die missionarische Auswirkung eine ganz große Bedeutung hat. Das werden wir in diesem Brief sehen. Wie viel Wert Nacharbeit und Ermutigung im Glauben hat, das ist hier ein großes Thema. So eine Hirtenarbeit für Menschen, die, ja, dass man schaut, wie ist, was ist geschehen, wie geht es weiter. Da sind irgendwo Problemfelder vielleicht. Er erinnert sich hier an frühere Segnungen. Das ist schon ein wichtiger Vorgang, dass man weiß, wie können wir einer dem anderen ermutigen? Woran knüpft man an oder was sagt man? Was ist wichtig zu erwähnen? Das werden wir aus diesem Brief lernen können. Und es hat auch ein sehr praktisches Ziel, das gerade in dem Paulus aufgefallen ist, und er erinnert ja sie daran und schreibt an diese Gemeinde und sagt, ich erinnere mich mit so einem Wohltun daran, wie eifrig ihr wart, Gott zu gefallen. Diesen Ausdruck finden wir wirklich nicht oft im Neuen Testament. Wie ihr gewünscht habt, ihr wolltet Gott gefallen. Und ich glaube, das ist so ein, wenn Menschen in einer gesetzlichen Unterweisung vielleicht überbetont das wurde und dann mal von so einer Gesetzlichkeit sich befreien, dann scheint mir so, will man keine Gebote mehr hören, man hat das alles vielleicht sehr negativ erlebt. Und ohne dass wir es vielleicht wollen und auch gar nicht böse gemeint ist, verlernt man das dann, in eine Segnung zu kommen, wenn man wirklich einen großen Wunsch hat, Gott wohlgefällig zu sein und doch in der Gnade zu leben, dass man nicht mit diesem Wohlgefälligsein sich etwas verdient oder wieder aus Angst nur nachfolgt, sondern wirklich mit einem freien Herzen Freude daran hat, so zu leben, dass Gott ein Gefallen am Leben hat, eines Christen. Und doch voll unter der Gnade in dieser Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Das sind so ganz praktische Dinge, die wir hier zusammen auch einen großen Gewinn haben werden von. Und die Endzeit, die wird hier angesprochen. Das ist wahrscheinlich eine Frage gewesen, die Timotheus gestellt wurde, wo er berichtet hat, dass die da eine Unsicherheit haben, die wissen nicht, wie ist das dann, wenn doch jemand jetzt stirbt und wir sind doch sehr stark auf den Christus ausgerichtet, dass er kommt, was ist dann mit denen? Darüber hatten sie nicht gesprochen. Und das zeigt natürlich, dass Paulus eine kurze Zeit nur da gewesen ist, weil solche Themen, dazu sind sie gar nicht gekommen. Sie waren da etwas verlegen und wussten nicht, wie sie das bewerten sollen. Was ist denn jetzt mit Menschen, die jetzt sterben und Christus ist noch nicht gekommen? Und somit wird das Thema auch der Endzeit angesprochen. Ja, wir werden dann jetzt gemeinsam beten und abschließen und nimmt die Bibel mit zur Bibelstunde. Wir wollen tiefer gehen, ein bisschen tiefer graben und auch uns gegenseitig erbauen. Diese Gedanken, die uns bewegen, die sind vom Heiligen Geist sehr oft. Und die sollen wir dann auch mit der Gemeinde teilen. Ich werde noch beten, lass uns aufstehen. Wir danken dir, unser Herr Jesus, für dein Wirken. In dieser langen Zeit, dein Kommen wurde so viele tausend Jahre vorbereitet. Jetzt leben wir schon im dritten Jahrtausend der Geschichte deiner Gemeinde. Und du bist jeden Tag, jeden Augenblick da und nicht ferne von einem jeden von uns. Danke, dass wir uns so verstehen können, als ein Teil von dir. In deine Vollendung, in deine Wirkung. Wenn uns jetzt Sorgen beschäftigen, dann bitten wir unser Vater, dass wir auch davon ausgehen, dass wir einen Gott haben im Himmel, mit dem wir auch Sorgen teilen können. Dass wir freudig glauben, ein guter Zeugen sein können. Schenke uns daran deine Gnade, auch an diesem heutigen Abend. Amen.